Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Guten Tag, lieber Christian Böke. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind, dass wir mit Ihnen diesen Podcast aufnehmen dürfen. Ich stelle Sie mit 2, 3 Sätzen vor. Christian Böke, Diplomkaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Namenspartner der Partnerschaft Böke und Partner in Braunschweig und aber auch Präsident des Steuerberaterverbandes Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und Vizepräsident des Deutschen Steuerberaterverbands. Als Eingangsfrage, lieber Herr Böke, wie sind Sie überhaupt zum Steuerrecht gekommen?
Oh, Herr Professor Binnewies, ja, vielen Dank für diese spannende Frage. Das war ein kleiner Umweg. Ich hatte mich zum Studium aufgemacht vor langer Zeit und wollte eigentlich Investmentbanker werden. Und habe ich im Hauptstudium diverse Fächer gewählt. Also damals hieß das ja noch anders, als das heute organisiert ist. Und ich hatte dann Fächer gewählt, Prüfungswesen, Controlling, Steuerrecht, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht und so weiter. Und während ich das dann da studierte, stellte ich fest, dass mein Vater, der ja auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater war, in seiner Kanzlei mit genau diesen Themen auch zu tun hatte, die ich da studiert hatte und die ich eigentlich ganz gut fand. Und so bin ich dann zu der Entscheidung gekommen, dass ich mir das ja mal angucken könnte. Und dann war der Plan, dass ich für ein Jahr dann mal zu ihm in die Kanzlei gehe, um mir das mal anzuschauen. Und dann würde ich auch schnell wieder den Abspruch schaffen können, wenn das da nichts wäre. Und so hat es sich dann zugetragen, dass ich da eine sehr schöne Zusammenarbeit mit ihm hatte. Ich habe 10 Jahre da mit ihm dann noch zusammengearbeitet und wir haben die Kanzlei dann weiterentwickelt. Dann sind neue Partner eingetreten. Und ja, und heute stehen wir da, wo wir jetzt sind. Also so ist das gekommen. Also keine, wenn man sich das vorstellt von der Idee her, müsste man ja eigentlich sagen, das ist eine geradlinige Entwicklung. Der Sohn ist in die Kanzlei des Vaters eingetragen, oder das wollte eingetreten, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hatte dann gedacht, nee, das ist uninteressant, so wie das Image des Berufes ja heute auch noch ist.
Ja, aber das Image des Investmentbankers ist ja ein völlig anderes. Und dass gerade die Idee, Investmentbanker werden zu wollen, sie dann zu dem traditionsreichen Beruf des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers geführt hat, das ist doch mal ein anderer Weg als sonst üblich. Ich sage immer, es gibt noch 2 Berufsgruppen, denen in Deutschland vertraut wird. Nicht? Ärzte, Pfarrer, Anwälte landen auf abgeschlagenen Plätzen, aber Notare und Wirtschaftsprüfer, denen wird noch geglaubt in Deutschland.
So sieht's aus. Das stimmt, das ist so, ja.
Wobei ich das ganz interessant finde, wenn Sie das so schildern. Sie haben ja dann im Prinzip in der eigenen Einheit alle Rollen des Steuerberaters einmal durchlebt. Ne? Also vor vielen Jahren als junger Steuerberater und dann eben sukzessive in die Unternehmensführungsverantwortung reingewachsen. Und das ist ja ein Thema, was viele auch heute umtreibt, Mitarbeiterentwicklung oder um es genauer zu sagen, Mitarbeitergewinnung. Ne, das würde mich mir auch mal aus Ihrer Sicht interessieren. Das ist genau bei uns Anwälten, so wie bei den Steuerberatern, das einen umtreibt. Mensch, wie können wir zum einen gute Mitarbeiter gewinnen? Was müssen wir eigentlich als attraktiver Arbeitgeber heute bieten, damit die Leute nicht nur kommen, sondern dass sie kommen, um zu bleiben?
Ja, Herr Dr. Wollweber, das sind natürlich gerade auch die Themen, die heute absolut die wichtigsten sind. Also ich hatte Anfang des Jahres mal auf meinem LinkedIn-Profil eine Umfrage gemacht, was sind die wichtigsten Themen, und abgeschlagen von allen war tatsächlich diese Mitarbeiterproblematik auf Platz 1. Und das größte Problem ist erstmal, was wir alle haben, ist erstmal Sichtbarkeit. Ja, also die Steuerberatungskanzleien sind alle Mikrounternehmen, viele Rechtsanwaltskanzleien genauso. Und die sind am Arbeitsmarkt erstmal unsichtbar, insbesondere wenn sie neben entsprechenden Unternehmen stehen wie Sparkassen, Finanzämtern und was weiß ich, Krankenkassen. Die haben ja auch ganz andere Budgets, mit denen die ins Recruiting gehen können. Und das bedeutet, man muss zuerst mal Sichtbarkeit schaffen. Und das Zweite ist, man muss das Image auch anders darstellen, als, wie ich es gerade da erwähnt hatte, es oft noch ist. Wir haben da im Verband zwei Maßnahmen ergriffen. Eine schon seit mehreren Jahren, das ist die Auszeichnung exzellenter Arbeitgeber und aber das Arbeitgebersiegel, wo man entsprechend eine Auszeichnung sich erarbeiten kann. Und die Kanzleien, die das haben, sind inzwischen über 600 übrigens mit über 20.000 Mitarbeitern. Die haben alle ein einheitliches Marketing, weil sie alle damit werben, ich bin exzellenter Arbeitgeber. Ja, und dadurch wird im Grunde durch dieses Schwarmverhalten die Branche auch als solche sichtbar. Und das hat natürlich auch weitere Vorteile, dass man diesen ganzen Personalbereich für sich mal durchdenkt. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und das Zweite, was dieses Jahr startet, das ist die sogenannte Fachkräfteinitiative. Das ist ein Engagement vom Deutschen Steuerberaterverband, der Bundessteuerberaterkammer und der DATEV, also drei sehr große Organisationen in unserem Beruf. Und wir arbeiten derzeit eine Imagekampagne aus. Die wird mit dem Bundessteuerberaterkongress an den Start gehen, also in wenigen Wochen, und wird dann in den üblichen Bewerbungszeiten, also August bis November und danach ist es, glaube ich, Januar bis März, ja genau, in dem Zeitraum wird ein ungeheurer Medienrummel in dem Bereich Social und Co. gemacht werden, um den Beruf Steuerfachangestellter, Steuerassistent auf eine andere Art und Weise bekannt zu machen, als das bisher passiert ist. Also da ist eine Werbeagentur dran, die da sehr interessante Social-Media-Ads und Videos produziert. Und da können wir alle im Grunde sehr dankbar sein, dass das passieren wird. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch zugreifen als Kanzlei. Diese Image-Kampagne ist verbunden gleichzeitig mit einer Aktivierungskampagne für die Kanzleien, dass die diese Chance auch nutzen und dann sagen, okay, ich kümmere mich mal drum, ich gehe auf eine Berufsfachmesse, ich gehe in eine Schule, stelle den Beruf vor, biete auch eben Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, biete auch Plätze für duale Studenten an, damit das eben nicht einfach so verpufft. Denn die Anzahl der ausbildenden Kanzleien, die ist jetzt nicht so groß, wie wir uns das wünschen würden. Und die Fachkräfte, die kommen natürlich in die Kanzleien auf dem üblichen Bewerbungsweg. Ja, da sucht ja jeder irgendwie, was weiß ich, 6-7 Jahre Berufspraxis, Steuerassistentin. Aber wo kommt der die dann her? Ja, von einer anderen Kanzlei. Da ist ja keinem mitgeholfen. Ja, dann sucht die nächste Kanzlei wieder, weil jemand weggegangen ist. Wir kriegen das nur in Griff. Letztendlich, wenn wir junge Talente in unserem Beruf einbekommen. Dann ist der zweite Schritt, dass man sie dann hält, wie Sie das auch gesagt haben. Ja.
Was ja ganz interessant ist, nur aus meiner Sicht, wir begleiten ja auch häufig Gesellschafterwechsel in freiberuflichen Einheiten, also An- und Verkauf. Und früher war ja einer der maßgeblich wertmilden Faktoren überhaupt der nachhaltige Umsatz mit Mandanten. Mhm. Und ich meine, Sie kennen das noch viel besser als wir. Die ordentlich arbeitenden Steuerberater können sich ja vor Mandanten kaum erretten und sieben eher schon aus. Und müssen im Zweifelsfall sogar schon neue Mandanten ablehnen. Und umgekehrt, wenn ich jetzt meine Einheit am Ende meiner Tage verkaufen will, ist dann eher zunehmend wertstiftend der wertvolle Mitarbeiterstamm, wofür ein junger Erwerber dann eben auch bereit ist, einen namhaften Betrag in die Hand zu nehmen. Das ist sozusagen noch eine andere Medaille der Seite, ob man eben guten Mitarbeiterstamm hat und halten kann.
Das ist richtig. Ja, vor allem muss er ein gutes Alter haben, einen guten Altersdurchschnitt. Sonst gehen ja alle mit dem Kanzleiinhaber oder der Kanzleiinhaberin gleichzeitig in Rente. Im Ergebnis kommt es natürlich darauf an, dass die Kanzlei ein Ergebnis erzielt, dass der Übernehmer seinen Kapitaldienst daraus bestreiten kann. Wenn das nicht möglich ist, dann ist die Kanzlei auch nichts wert.
Gleichwohl ist ja erstaunlich, dass gerade in dem steuerberatenden Berufen, also die Steuerfachangestellten, Steuerfachangestellten, so ein verstaubtes Image herrscht. Ich glaube, selbst heute noch, obwohl das mit der Realität ja nichts mehr zu tun hat, stellt man sich davor, dass jemand vor einem Karton von Belegen sitzt, die Belege sortiert und dann ein Formular ausfüllt. Und das ist ja weit davon entfernt. Das ist ja eigentlich vom Grundsatz her auch auf der Ebene. Nicht nur die Steuerberaterinnen und Steuerberater haben ein attraktives Beruf, den sie ausüben, weil sie mit vielen Menschen zusammenkommen, aus unterschiedlichsten Branchen zusammenkommen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zusammenkommen. Aber auch die Assistenz eine Stufe drunter hat an für sich ja ein sehr schönen Beruf. Der ist heute insofern anspruchsvoll, weil da mit sehr anspruchsvoller Technologie gearbeitet wird, die natürlich auch unglaublich unterstützt. An menschlichen Ebene hat man die Möglichkeit, Vertrauen zu erwerben. Ich kriege das immer so mit, dass gerade in Steuerberatungskanzleien dann die Mandantinnen und Mandanten sagen, ja, ne, den Berufsträger selbst, den treffe ich einmal im Jahr, aber die Mitarbeiterin XY, mit der arbeite ich schon seit 20 Jahren zusammen und zudem, das fehlt so in dem Berufsbild außen, glaube ich, dass man da wirklich auch auf der Ebene eine attraktive inhaltliche Tätigkeit ausübt und andererseits, eigentlich ist das ja auch ein Beruf, wo man sehr flexibel im Hinblick auf Arbeitszeiten, im Hinblick auf Familie gestalten kann.
Richtig, also das und schon seit Jahrzehnten, also diese Familienfreundlichkeit ist bei den Kanzleien ja wirklich schon seit ich den Beruf kenne, vorhanden. Also wir haben hier auch bei uns ja ganz langjährige Mitarbeiterinnen, die wir im Grunde von dem Start im Berufsleben über die Familienphase bis jetzt so langsam zur Rente mit begleitet haben oder die uns begleitet haben, je nachdem, wie man das sehen will. Und wir haben das in unserer Kanzlei auch sehr aktiv ausgebaut, die Familienfreundlichkeit. Wir haben ein Eltern-Kind-Zimmer auch oder ein Eltern-Kind-Büro, wo die junge Mutter auch mal ihre Kinder oder ihr Kind mitnehmen kann, wenn es gerade in der Kita irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, weil da eine Krankheitswelle ist oder gestreikt wird oder was weiß ich was immer. Und damit kann man natürlich auch nach außen gehen und das ist ein sehr gutes Differenzierungskriterium im Wettbewerb am Arbeitsmarkt, wenn man solche Sachen macht.
Wie wird das denn aufgenommen, wenn Sie das als Verbandspräsident propagieren? Wie reagieren Ihre Kolleginnen und Kollegen da?
Inzwischen sind sie ja glücklich, dass es da umfangreiche Verbandsangebote gibt. Als wir damit angefangen haben, hieß es immer, ja, da muss doch mal mit dem Nachwuchsproblem, da muss doch mal die Kammer was machen, da muss doch der Verband mal was machen. Und aus diesen Äußerungen heraus kann man ja auch schon raushören, dass eigentlich gewünscht ist, ich sitze hier an meinem Schreibtisch, mache meine Arbeit und der Bewerber wird mir reingebracht. Oder ich kriege die Bewerbung noch wie üblich per E-Mail oder Post und der Bewerber wird aktiv und ich muss in meiner Kanzlei nichts machen. Aber die Zeiten haben sich eben total verändert. Das ist auch mit Ansage passiert. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel mit dem exzellenten Arbeitgeber vor 7 Jahren angefangen und haben das eben sehr hartnäckig durchgezogen. Da waren ursprünglich gerade mal so um die 100 Teilnehmer bei der Geschichte dabei. Ne, jetzt sind es immerhin über 600. Und da ist trotzdem noch Luft nach oben. Und ich glaube, seit einiger Zeit ist allen klar, dass man sich bewegen muss, was Arbeitskräfte angeht, dass man selbst aktiv werden muss und dass man sich darum bemühen muss, um auch Bewerbungen zu bekommen, um Gespräche führen zu können. Und wenn man das nicht macht, dann hat man auch gar keine Chance, überhaupt da am Ball zu bleiben.
Anderes Thema vielleicht, wir bei Schreckmark Schätern sind ja auch im DAV in einem freiwilligen Verband sehr stark aktiv. Sie sind seit geraumer Zeit ja aktiv und sind auch Präsident. Wenn jetzt gedacht, ein junger Kollege zu Ihnen käme und spitz fragen würde, also wir haben ja schon die Steuerberaterkammer, wofür brauchen wir eigentlich noch den Verband? Wenn Sie da in 2-3 Minuten ein flammendes Plädoyer für die freiwilligen Verbände halten würden, wie würde sich das in etwa anhören?
Also erstmal, in der Kammer ist man ja Pflichtmitglied und die Kammer hat ja ganz bestimmte Aufgaben, Berufsaufsicht und Ausbildung zum Beispiel. Das sind ja auch wichtige Aufgaben. Wir haben eben nicht das Glück, dass wir Pflichtmitgliedschaften haben, sondern wir müssen uns um unsere Mitglieder bewerben. Wir haben einen sehr hohen Organisationsgrad. Insofern ist das ja schon mal ein Proof of Concept, dass wir was zu bieten haben. Und das ist zum einen eben der große Fortbildungs- und Weiterbildungsbereich, den wir organisieren. Wir haben im Verband, inzwischen kann man es durch die Webinare nicht mehr so sagen, aber als es nur Präsenzveranstaltungen gab, hatten wir über 40.000 Fortbildungstage. Heute ist es noch viel mehr, weil wir ja ganz viele Webinare haben und sind da wirklich am Puls der Zeit. Wir haben eine Organisation in der Verbandslandschaft, die eben von dem kleinen Ortsverband, vom Steuerberater selbst bis Brüssel geht, ja, also über Hannover, Berlin bis nach Brüssel, wo wir versuchen, unsere Interessen zu vertreten, auch politische Schwingungen aufzunehmen, mit Politikern, Verwaltungsbeamten ins Gespräch zu kommen. Und über diese Organisation haben wir natürlich einmal das Feedback von der Basis, was brauchen wir, ja, was ich gerade sagte, der Verband muss ja auch mal was machen. Dann reflektieren wir natürlich dieses Feedback und überlegen, was kann es denn sein? Das haben wir in Bereichen wie Fortbildung, das haben wir aber auch in Bereichen wie Kanzleiorganisation, Mitarbeiterbindung, Recruiting und sind da eben sehr aktiv. Also allein der ganze Fortbildungsbereich, der lohnt sich schon, um Mitglied zu werden. Das gibt es sonst in dieser Qualität und in dieser Kostenperspektive nicht. Aber wir verfolgen eben auch die Themen wirklich sehr aktiv, die unseren Beruf organisatorisch weiterbringen. Und wir vertreten auch sehr aktiv die Interessen unseres Berufes und sind da im Austausch mit allen erdenklichen Stellen, um dafür zu sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird, als es auch schon ist.
Bezogen auf den Fortbildungsbereich können wir es ja ein wenig beurteilen, wie professionell die Zusammenarbeit mit den Steuerberaterverbänden und insbesondere auch mit dem Steuerberaterverband Niedersachsen, Sachsen-Anhalt funktioniert. Wir kennen es von der Referentenseite und können nur bestätigen, dass das wirklich toll aufgebaut worden ist. Wenn man jetzt so ein bisschen an die Zukunft denkt, an die Zukunftsperspektive denkt, dann ist ja gerade auch in dem steuerberatenden Beruf KI das große Schlagwort seit einiger Zeit. Und da muss ich aus meiner Sicht ja erst noch herausschälen, was sind tatsächlich sinnvolle Anwendungen? Gibt es derzeit schon sinnvolle Anwendungen? Und dann ist das ja auch vielleicht gar nicht so ganz einfach zu vereinbaren mit den berufsrechtlichen Regelungen, denen die Steuerberaterinnen und Steuerberater unterliegen. Kann Herr Wollweber gleich noch mal was zu sagen. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Gibt es schon sinnvolle Anwendungen? Wie werden die Steuerberaterinnen und Steuerberater von Verbandsseite da unterstützt und darauf vorbereitet?
Also es gibt sinnvolle Anwendungen schon, erstmal um das vorwegzunehmen. Das sind alles allerdings keine Wunderwerke, die man da erwarten kann, aber es sind solide Unterstützung im Arbeitsalltag, so würde ich das mal bezeichnen. Der Steuerberaterverband unterstützt da auch wieder, indem er Grundwissen und Grundfertigkeiten unseren Mitgliedern vermittelt. Also man kann zum Beispiel Kurse machen als Prompt Engineer in unserem Verband. Wir hatten gerade bei den Steuerfachtagen einen Vortrag über Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wie bereitet man sich darauf vor? Das sind nämlich zunächst erstmal alles Prozessthemen. Also man muss erstmal Prozesse organisieren in den Kanzleien, die nicht so einheitlich sind, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ohne einheitliche Prozesse kann man auch nichts automatisieren. Das haben wir zum Beispiel gerade gemerkt. Wir stellen um in der Kanzlei auf digitale Unterschriften. Das hat jetzt mit KI nichts zu tun. Aber dass wir im Grunde alles, was wir ausliefern, mit einer rechtlich verbindlichen digitalen Unterschrift versehen können. Und da muss man aber eben die ganzen Prozesse immer nochmal durchdenken, weil dann kann man nicht mal eben aus einer Postmappe irgendwas rausziehen und dann manuell anders bearbeiten. Das müssen alles einheitliche Abläufe sein. Was gibt es schon für Anwendungen, die sinnvoll sind? Ich denke, das hat unwahrscheinlich Geschwindigkeit aufgenommen. Ungefähr vor einem Jahr haben wir alle drei, würde ich sagen, ChatGPT als so eine qualifizierte der Schüler Hausaufgabenhilfe wahrgenommen und als nichts weiteres. Und im Juni ging das dann los. Da hatten wir dann bei einer Webkonferenz, die wir über den Verband gemacht hatten, das erste Mal eine Lösung, wo ChatGPT tatsächlich zur Datenanalyse eingesetzt worden ist. Wir haben zugeguckt, wie in Python programmiert wurde automatisch und Daten automatisch aus dem Musterbestand ausgewertet worden sind. Da ist uns allen klar geworden, okay, das geht doch darüber hinaus, was man so erwarten kann. Und das sind ja auch so ganz kleine Sachen. Wenn Sie bei WhatsApp Ihre Nachrichten eintippen und kriegen Wörter vorgeschlagen, das ist ja auch künstliche Intelligenz. Weil künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine sehr komplexe Wahrscheinlichkeitsberechnung über Sachverhalte, die wahrscheinlich zutreffen. Ja, also das Erste, was man da so hatte, was man heute rückwirkend in diese Richtung stecken würde, das war von der Bundesbank ein Verfahren, mit dem sie die Insolvenzwahrscheinlichkeiten von Unternehmen vorhergesagt haben. Die Bundesbank hat in den 70er Jahren als erstes ein Datenvolumen, dass es solche Berechnungen machen konnte. Und dann hat sie getrennt Bilanzkennzahlen von Unternehmen, die später insolvent geworden sind und von Unternehmen, die später nicht insolvent geworden sind und hat daraus ein multivariates Verfahren entwickelt. Heute heißt das Rating Und damit konnte man dann entsprechend die Insolvenzprognose vornehmen. Und auch heute ist es eben so, dass ChatGPT zum Beispiel vorschlägt, nach dem Motto, der will wahrscheinlich dies wissen von mir. Das ist natürlich unwahrscheinlich komplex. Da sind riesige Datenstrukturen hinter. Aber im Grunde ist es nichts anderes. Und von dieser Grundüberlegung aus kann man dann weitergehen und überlegen, was ist heute möglich mit künstlicher Intelligenz? Alles, wo man ein besonders exaktes Ergebnis braucht und wo nochmal jemand drauf guckt und es validiert. Denn alles, was man bekommt, ist ein Ergebnis in der Form, es wird wahrscheinlich richtig sein. Ja, das ist die Aussage. Und was man sehr gut machen kann, das macht man im Wirtschaftsprüfungsbereich, Risikoanalysen. Risikoanalysen sind ja dadurch geprägt, dass man sagt, okay, ich habe die Wahrscheinlichkeit eines Risikos, es ist hoch oder es ist niedrig und es ist neben der Eintrittswahrscheinlichkeit relevant, das Ausmaß des Risikos. Ist die finanzielle Auswirkung gering oder ist sie hoch? Und so kann man natürlich dann, weil man sich sowieso in Unwägbarkeiten bewegt, mit diesem Verfahren ganz gut Risikoanalysen machen. Wir haben das auch im Buchhaltungsbereich im Einsatz. Da haben wir letztes Jahr zwei Systeme getestet, parallel, und haben tatsächlich, sind jetzt bei dem System der DATEV geblieben, die einen Automatisierungsservice anbieten, wo entsprechend Vorkontierungen stattfinden, die dann eben beurteilt werden, je nach, also nach einem Ampelsystem. Rot, das System konnte nichts finden, gelb ist es wahrscheinlich richtig und grün ist es mit Sicherheit richtig. Und das hilft natürlich auch im Alltag. Und dann gibt es eben den Wunsch natürlich, dass man zuverlässige Assistenzsysteme im Bereich Steuerrecht auch hat. Da gibt es jetzt erste Lösungen, die da verfügbar sind. Und da wird man natürlich auf Lösungen kommen müssen, die auch Quellenangaben haben, die nach der Überprüfung erlauben, eine Nachrecherche der Aussage, die da getroffen wird. Denn wenn ich jetzt nur wie bei ChatGPT einen Text habe, ich frage an, schreibt mir mal auf, wie muss ich steuerlich ein E-Bike behandeln, was ich meinen Arbeitnehmern überlasse, dann kommt da auch ein Ergebnis. Ich weiß aber immer nie, ob es richtig ist. Und das heißt, entweder wusste ich das Ergebnis schon vorher, dann habe ich die Erleichterung dadurch, dass mir der Text geschrieben wird. Aber wenn ich es vorher nicht weiß, dann muss ich es ja wieder nachrecherchieren. Und ohne Quellenangabe hilft es jetzt nicht so viel aus meiner Sicht heraus.
Wenn wir mal vielleicht 10 Jahre in die Zukunft gucken wollen, also wir haben den 8.3.2034, und da wird es ja garantiert Startups geben oder weiterentwickelte Fintech, die eben behaupten, KI-basiert komplett die Buchhaltung, Finanzbuchhaltung zu machen, den Jahresabschluss und vielleicht auch das Deklarationsgeschäft. Und da wird es ja substanzielle Fortschritte geben. Ist das etwas, was uns in den Steuerberatenberufen Angst und Sorge bereiten muss? Ist das Chance? Verändert das auch total die Tätigkeit, die wir vielleicht in 10 Jahren ausüben? Und muss vielleicht das Berufsrecht ab einem gewissen Punkt entweder erweitert oder sogar noch mit Restriktionen versehen werden?
Ja, also das sind ganz viele Themen, die da relevant sind. Also erstmal, das wird so kommen. Aber auch heute füllen wir keine Kontenkarten mehr aus und schreiben da mit Kugelschreiber Buchungen drauf. Also da hat sich ja auch schon ganz viel entwickelt und der Umfang der ganzen Administration, die wir heute betreiben, das wäre ja auch ohne Digitalisierung, ohne Computer gar nicht mehr denkbar. Ja, wenn man jetzt sagen würde, wir führen wieder Kontenkarten ein oder schreiben wieder in Journalbüchern, dann würde das ja zu einem Stillstand führen, den man sich gar nicht so vorstellen kann. Also das wird so sein, dass sich das Berufsbild ändert. Wir werden nicht verschwinden, mit Sicherheit nicht. Wir werden uns mit den technischen Möglichkeiten weiterentwickeln. Wir werden unsere Arbeit mit Sicherheit besser, noch besser machen, als wir sie heute machen. Es wird immer den Bedarf geben, trotz aller Digitalisierung tatsächliche Sachverhalte zu bestätigen. Also das wird immer so sein. Das kann kein digitales System machen, wenn jemand eine Bank genau wissen will, sind die Zahlen im Jahresabschluss wirklich so, wie sie da stehen, wird es immer jemanden geben, der dafür unterschreiben muss und sagen muss, es ist so, wie es da steht. Also diese Assurance-Leistung wird immer wieder gefragt sein. Und es werden eben neue Dienstleistungen entstehen, die wir heute vielleicht noch gar nicht so überblicken können. Und was natürlich auch richtig ist, dass man berufsrechtlich auch drüber nachdenken muss, wo geht da die Reise hin? Denn die ganzen Fintech-Anbieter, die Sie da genannt haben, bei denen ist das ja so, da ist ja die Frage, wie sind die berufsrechtlich reguliert? Ja, wir sind alle sehr, sehr stark reguliert. Und ich als Wirtschaftsprüfer bin in einem der am stärksten regulierten Berufen überhaupt, habe ich immer so den Eindruck. Und aber auch im steuerlichen und rechtsberatenden Bereich ist die Regulatorik hoch. Geldwäsche allein, ja, was heute das für ein Akt ist, um Mandatsverhältnis aufzunehmen. Ich frage mich, wer eigentlich diesen Aufwand überhaupt noch macht für Kleinstberatungen. Ja, also da kommt vielleicht auch die lange Warteliste her in die Kanzlei. Und diese ganze Regulatorik, die müsste dann ja auch für die ganzen digitalen Dienstleister gelten. Das wäre ja sonst ein unfairer Wettbewerb. Und da bin ich eben auch mal gespannt, wie das sich entwickelt. Es wird ja einen großen technologischen Big Bang meiner Meinung nach geben, wenn diese E-Rechnung eingeführt wird, ab 2025, weil das eben auch schon einen starken Schub geben wird in Richtung automatischer Verarbeitung von Lieferanten, Rechnungen, die bei den Unternehmen reingehen. Dazu brauche ich noch nicht mal künstliche Intelligenz, weil alle Informationen elektronisch mitkommen. Das wird ganz automatisch eben funktionieren. Und da wird man eben auch schauen, wer kann dann automatisch Daten verarbeiten und bestätigen, aber auch, ob die Daten richtig sind gegenüber den Finanzbehörden. Wir haben da ja auch Funktionen als Steuerberater und Rechtsanwälte genauso gegenüber den Finanzbehörden, dass wir Compliance sicherstellen für alles, was wir machen. Und das wird erwartet und das wird auch begrüßt von Seiten der Finanzverwaltung, dass das so ist. Und ob die dann glücklich damit sind, wenn einfach automatisch verarbeitete Daten da reinkommen, das würde ich mal bezweifeln. Aber da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema und darauf achten, dass uns das nicht entgleitet thematisch.
Herr Böke, vielleicht zum Schluss noch eine Frage oder formulieren Sie vielleicht einen Wunsch, den Sie im Steuerrecht an den Gesetzgeber hätten?
Wertschätzende Steuerpolitik. Das ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Die Begrifflichkeit Wertschätzung haben wir ja auch gegenüber unseren Mitarbeitenden. Wir sollen die wertschätzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber es wäre großartig, wenn die Steuerpolitik auch gegenüber allen Akteuren, die damit zu tun haben, wertschätzend wäre, indem sie auf die Menschen, die in der Branche arbeiten, und damit meine ich den steuerberatenden Beruf, den rechtsberatenden Beruf, ich meine auch die Finanzverwaltung, alle, die damit zu tun haben, fühlen sich, glaube ich, durch das, was die Politik heute macht, nicht unbedingt besonders wertgeschätzt als Mensch. Ich möchte nicht im Finanzamt sitzen und 200.000 Ansprüche gegen Grundsteuerbescheide bearbeiten. Ich möchte aber auch nicht bei mir in der Kanzlei sitzen und diese Grundsteuererklärung alle per Hand eintippen müssen, die, wenn man ein bisschen mehr sich Mühe gegeben hätte, automatisch hätten erstellt werden können. Und ich möchte auch nicht in einer Kanzlei sein, wie ich es leider letztes Jahr war, wo während des Fristablaufes für die Grundsteuererklärung hunderte von Zinsbescheiden gekommen sind, die teilweise auch noch, die alle überprüft werden mussten und teilweise eben auch über Kleinstbeträge gingen. Das ist alles kein wertschätzender Umgang mit den Menschen und das würde ich mir wünschen, dass das stärker in den Fokus kommt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns für Ihre Wertschätzung, dass Sie an unserem Podcast teilgenommen haben und erwidern das natürlich sehr gerne. Und freuen uns, wenn wir wieder in Kontakt treten, lieber Herr Böke.
Vielen Dank.
Den Dank gebe ich gern zurück.